Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenoch, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Schreibt rote Zahlen. Kleinkind muss für neuen Buntstift Kredit aufnehmen. Ist gut?
Ja, ist gut, ne?
Ja, ist gut.
Also, worauf will ich hinaus? Man hat nicht gezahlt. Zum Beispiel seine Rate fürs Haus. Mhm. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir nehmen das mal an.
Wer weiß.
Und es kommt die Mahnung ins Haus. Und meine Frage, auf die ich hinaus will, ist, hat man da relativ bald schon so eine, das Schreckgespenst, Zwangsversteigerung zu befürchten, wenn man seine Raten nicht mehr bedienen kann?
Abstrakt schon. Ich glaube, konkret dauert das ziemlich lange, bis die Bank, darauf ne, willst du hinaus, die Bank in die Zwangsversteigerung geht. Also vielleicht einmal nochmal so einen Schritt zurück. Ne? Wenn man ein Haus kauft, nimmt man einen Kredit auf und den Kredit kann man absichern mit einer Grundschuld im Grundbuch.
Ja.
Und die Banken versteigern eigentlich nicht ganz so gerne, sondern die mahnen. Mhm. Und dann irgendwann reicht es natürlich. Und dann wird das Darlehen gekündigt und die Grundschuld gekündigt. Und dann kann man eventuell die Zwangsversteigerung befürchten.
Genau. Mhm. Ja. Aber man unterwirft sich ja meistens zusätzlich auch der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes sonstiges Vermögen. Das heißt, erstmal versuchen die häufig auch zu schauen, was ist denn ansonsten noch an Vermögensgegenständen da, zum Beispiel Arbeitseinkommen könnte gefändet werden oder vielleicht ein Kontoguthaben, was ein Vermögen, was man geerbt hat, was noch irgendwo liegt. Wahrscheinlich zahlt man dann seine Raten, wenn man das hat, aber theoretisch wäre das so und ich denke, das versuchen die in der Regel auch zuerst, sich irgendwie darüber schadlos zu halten.
Und was auch versucht wird, ist der freihändige Verkauf. Also, dass man sich mit dem Schuldner zusammensetzt und guckt, ne, komm, gehen Sie mal an den Markt und wir haben hier einen Makler.
Gut zu reden.
Genau. Ja. Ja. Also letztendlich glaube ich, dass nur die Immobilien in die Zwangsversteigerung gehen, wo die Leute den Kopf in den Sand stecken und sich eigentlich überhaupt nicht rühren.
Ja, ja. Die mit so Koffer, genau. Mit so Autos rumfahren, wo der ganze Kofferraum voll gelber Briefe ist. Ne?
Ja.
So, da wird es schwierig.
Mhm. Und oft ist es doch so, dass es mehr als einen Eigentümer gibt. Das könnte es wahrscheinlich auch nochmal erschweren, ne? Dass dann irgendwie vielleicht ein zerstrittenes Paar oder so Eigentümer
ja,
ist
Scheidung
und dann,
oder so, ja.
Dann sowas passiert, ne?
Ja, das stimmt. Also klar, wenn Ehegatten Eigentümer sind, sind die ja Miteigentümer in der Regel. Es sei denn, sie sind in GbR eingetragen, unser Lieblingsthema. Also übrigens nochmal ein kleiner Reminder. Wer in GbR eingetragen ist, sollte sich mal melden bei der Privatimmobilie. Ja, aber die sind dann, die haften als Gesamtschuldner. Man kann jeden Einzelnen in Anspruch nehmen, theoretisch. Ob sich jetzt die Zwangsversteigerung dadurch kompliziert, wüsste ich eigentlich nicht. Also nee, gibt dann halt zwei Schuldner.
Ja.
Aber versteigert wird ja das Haus.
Was mich aber generell zu so einer Frage bringt, Immobilien quasi mit mehr als einem Eigentümer, kann ja so in verschiedenen Konstellationen bestehen. Also zum Beispiel das Paar, was gemeinsam so eine Immobilie hat. Oder ja so ein bisschen auch als Schicksalsgemeinschaft kann es passieren, weil man vielleicht erbt. Geschwister, die zum Beispiel erben.
Ja.
Und da stelle ich mir vor, gibt es ja auch die Herausforderung, sich vielleicht zu streiten und unterschiedliche Vorstellungen zu haben, wie man mit so einer Immobilie umgeht. Was hat man dann für Möglichkeiten?
Ja, da müssen wir einmal schauen, was ist die Basis, ne? Also wenn du bei den Erben bist, dann sind wir ja in einer Erbengemeinschaft. Und bei einer Erbengemeinschaft ist ganz wichtig, dass man einmal weiß, die Erbengemeinschaft ist, wie du sagst, eine Zwangsgemeinschaft und der eine kann nicht ohne den anderen. Mhm. Also im Prinzip auch fast nichts. Es gibt so bestimmte Notfallmaßnahmen. Wenn der Keller vollgelaufen ist, dann kann ich natürlich jemanden rufen, der irgendwie den Keller leer pumpt. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel, und das ist ja gerade wichtig, diese Immobilien nicht veräußern. Und wenn ich dann in dieser Zwangsgemeinschaft der Erbengemeinschaft bin, dann muss ich mich entweder einigen oder es bleibt mir nur die Teilungsversteigerung als letztendlich eine Unterform der Zwangsvollstreckung oder Zwangsversteigerung.
Mhm. Das ist dann ein Fall, zum Beispiel zwei Geschwister und der eine sagt, ich will das nicht mehr haben. Ich habe es jetzt bekommen, aber ich will es nicht haben. Ich will eigentlich das Geld. Und der andere sagt, nein, aber das ist von Mutti oder von Papi und das muss auf jeden Fall bleiben.
Ja, ich würde das gerne erhalten, mein Elternhaus. Ich bin darin groß geworden. Da gibt es ganz viele emotionale Gründe und manchmal auch wirtschaftlich. Ganz besonders schwierig, und das gibt es auch ganz häufig, ist, ein Kind ist das schon zu Lebzeiten mit eingezogen oder nie ausgezogen. Dann hast du da dein Leben lang gelebt und die Eltern haben aber nicht vorgesorgt und du erbst plötzlich mit deinen Geschwistern das Haus, in dem du schon die ganze Zeit lebst und sollst dann da raus. oder die Geschwister auszahlen. Und in aller Regel, die, die natürlich nie zu Hause ausgezogen sind, haben dafür ja Gründe und sind dann meistens auch nicht in der Lage, ihre Geschwister auszuzahlen. Und das ist dann natürlich besonders bitter.
Und was geht dann für den, der unbedingt das loswerden will?
Du kannst dann einen Antrag stellen auf Teilungsversteigerung. Das ist im Grunde eine zwangsweise Versteigerung, die du einleitest. Also letztendlich bist du dann der Gläubiger, so als wärst du die Bank.
Wie die Bank, ja.
Genau, wie die Bank, und beantragst die Teilungsversteigerung.
Gegen den Willen.
Genau.
Und ganz wichtig, das ist wahrscheinlich klar, aber falls nicht, es wird das komplette Objekt versteigert. Man versteigert nicht einen Anteil, ja, sondern das komplette Objekt.
Von der Sache her könnte man seinen Anteil auch verkaufen, ne?
Ja, aber bei der Erbengemeinschaft ist das schwierig, weil du dann nur deinen Erbanteil verkaufen kannst. Du kannst nicht über einzelne Gegenstände aus der Nachlassmasse verfügen, sondern nur über deinen gesamten Erbanteil. Und das will man ja ganz häufig nicht. Bei Miteigentümern ist das was anderes. Da könnte man einen Anteil verkaufen. Da kommt es ganz stark aufs Objekt an, ne? Weil wer kauft einen Anteil an einem Einfamilienhaus und zieht da einen mit irgendwem? Also schwierig, ne?
Ja. Und dann kann man gegen den Willen diese Zwangsversteigerung, also so ein Bieterverfahren, dann irgendwo anzetteln. Und es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Also jetzt für das Geschwisterteil, was da wohnt, zum
Beispiel.
Kannst
du nicht verhindern.
Nee, also würde ich auch sagen, es gibt ein paar Gründe, wenn es eine unbillige Härte darstellt etc. Das kommt aber in der Praxis im Prinzip so gut wie nicht vor, weil das ist ja letztendlich der einzige Ausweg, den du hast. Und da muss natürlich die Hürde extrem hochhängen. Also wenn man eigentlich den Ausschluss vereinbart hatte beispielsweise, das wäre ein Grund, ja, wenn die die Erbauseinandersetzung ausgeschlossen ist, dann hat man da möglicherweise Schwierigkeiten. Oder wenn man sich gerade geeinigt hatte und es nur noch nicht vollzogen hat, dann kriegt man manchmal eine Fristverlängerung, dann gibt es so einen Aufschub. Aber im Grunde genommen kannst du es nicht verhindern, das ist ja genau Sinn und Zweck dieses Verfahrens.
Und man stellt dann einen Antrag, wo macht man das?
Beim Amtsgericht, bei dem Amtsgericht, wo die Immobilie belegen ist, also Amtsgericht, Verstreckungsgericht.
Und wie geht es dann weiter? Also was passiert dann, was machen die?
Dann wird es erstmal dem Gegner zugestellt, also deinem Miteigentümer sozusagen oder Miterben. Und dann wird ein gerichtliches Gutachten eingeholt über den Wert der Immobilie.
Ah, okay. Weil, ja, das weiß man im Zweifelsfall nicht. Und
das
genau. Dann,
das geht nur über so ein Wertgutachten. Ja. Da gibt es jemanden, der erstellt ein Gutachten. Und von der Einreichung des Antrags, bis dann alles erledigt ist, da können auch schon mal 2 Jahre vergehen. Das muss einem auch klar sein, bevor man das anstrengt, ob man nicht vielleicht doch nochmal die gütliche Einigung versucht.
Ist denn die gütliche Einigung, wenn du sagst, das kann 2 Jahre dauern, dann, wenn man den Antrag gestellt hat, quasi vom Tisch? Oder kann man auch nach einem Jahr sagen, jetzt habe ich irgendwie doch eine Gesprächsbasis?
Du kannst dich in jedem Gerichtsverfahren, also außer im Strafgericht vielleicht, aber ansonsten kannst du dich eigentlich fast in jedem Gerichtsverfahren ja vergleichen.
Ja.
Das ist ja so eigentlich auch das, was zumindest in der Zivilgerichtsbarkeit gewollt ist.
Und auch bei den Teilungsversteigerungen ist das ja häufig ein Druckmittel.
Ja.
Dass man es erstmal beantragt.
Genau.
Und dann
also erstmal drohst du damit, dann beantragst du das. Und wenn es dann irgendwie eine Chance gibt, sich zu einigen, dann macht man das natürlich auch. Und wenn es eine Chance gibt, dann noch freihändig zu verkaufen, machst du das auch. Was dann sozusagen die Abwicklung ein bisschen schwieriger macht, weil dann in der Regel ein Zwangsverstreckungsvermerk ja eingetragen ist. Oder wie heißt das Zwangsversteigerungsvermerk? Eingetragen ist im Grundbuch. Das heißt, das macht es beim Notar ein bisschen schwieriger. Aber du kannst das die ganze Zeit. Du kannst auch im Verfahren selbst, kannst du bis zu einem gewissen Zeitpunkt diesen Antrag zurücknehmen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie der Gegner seine eigenen Rechte ausgeübt hat, ob der dem Verfahren beigetreten ist und sich sozusagen dem Antrag anschließt, weil er weiß, ich komme da eh nicht raus. Ja, das müsste man eigentlich immer tun, so aus taktischen Gründen, weil da kann man auch Einfluss nehmen. Wenn derjenige das nicht getan hat, dann bist du völlig frei. Ja, dann im Prinzip, bis der Hammer gefallen ist, kannst du sagen, nee, doch nicht.
Ja, genau.
Bis der Hammer gefallen ist, wie genau
aber
funktioniert das
bei der Teilungsversteigerung, das, ne, das muss man natürlich einmal klar unterscheiden. Also das geht natürlich nur bei der Teilungsversteigerung. Bei der Zwangsvollstreckung durch die Bank kann der Eigentümer natürlich da keinen Einfluss nehmen.
Ja, dann geht's nur mit der Bank.
Genau.
Ja. Du sagst so mit dem Hammer, also wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann
genau
tatsächlich
so.
Mit dem Hammer.
Das ist tatsächlich mal so, wie man sich das vorstellt. Also es ist quasi fast das Einzige, was so ist, aber so läuft das ab. Und dann ist auch zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und so weiter. Das ist schon wirklich wie eine Versteigerung. Es gibt dann erst eine Erörterung in der Regel. Ich habe es auch erlebt, dass dann die Beteiligten gefragt worden sind, wissen Sie noch ein bisschen was zu dem Objekt? Weil wir haben hier zum Beispiel keine Innenbesichtigung. Können Sie was zum Zustand sagen? Die Bieter müssen sich ja vorher registrieren, die müssen auch eine Sicherheit leisten. Also es ist nicht so, dass man da einfach mal so eben hingehen kann. Schon ein relativ komplexes Verfahren, ehrlich gesagt.
Mhm. Das heißt, die Bieter müssen schon auch sichern, dass sie das Geld irgendwo aufbauen.
Genau, du musst vorher, also du guckst kurz zu sagen, die Amtsgerichte haben so Veröffentlichungsseiten, wo die Zwangsversteigerungen drinstehen. Wenn du dich da interessierst, dann lässt du dich registrieren und zahlst dann einen bestimmten Betrag, ich meine es sind 30%, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, als Barsumme sozusagen auf das Konto des Gerichts und hinterlegst das. Leistest im Grunde eine Bietersicherheit.
Ja.
Und dann, wenn, dann wird das Grundbuch ausgerufen, wird gesagt, um welches Objekt es sich handelt, wie die Belastungen sind und so weiter. Und dann kommen die Leute einzeln nach vorne und sagen, ich würde gerne, keine Ahnung, 50.000 Euro bieten. Dann müssen die einmal ihren Ausweis zeigen. Dann guckt das Gericht nach, ob Sicherheit geleistet worden ist. So, und dann nimmst du daran teil. Und dann ist es manchmal so, dass dann einer sagt, 10.000 Euro mehr oder manchmal auch nur 5 Euro mehr oder so. Aber es ist jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch nicht so erlebt, wie man das im Film kennt, weißt du?
So mit hochgerissener Hand. Und
ja, genau. Auf letzte Minute noch. Nee.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Es geht schon eher sachlich zu.
Ja.
Es ist nicht so emotional. Also emotional manchmal auf Seiten der Partei natürlich.
Mhm.
Ja, wenn es das Elternhaus ist und ich nie ausgezogen bin und so weiter, dann ist das schon emotional. Aber ansonsten ist das meistens eher eine relativ nüchterne Veranstaltung.
Mhm. Könnte denn der Teil, also jetzt dieses Geschwisterteil, was da zum Beispiel wohnt, das war ja unser Beispiel von vorhin, könnte das da mitbieten und sagen, ja, dann kaufe ich diese andere Hälfte zum Beispiel?
Ja, kann es.
Okay.
Wird auch häufig versucht. Das ist natürlich dann meistens aufgrund der finanziellen Möglichkeiten eher schwierig, ne?
Und dieses Gutachten, was das Gericht da mal in Auftrag gegeben hat, ist das auch diesen Bietern irgendwie zugänglich? Also können die sich daran orientieren?
Ja.
Ja, die
gucken sich das vorher an. In der Regel. Du kannst es vorher übersenden lassen. Manchmal ist das auch so, man ist dann als Anwalt registriert, dass die Bieter einen kontaktieren und sagen, kann ich das Gutachten mal sehen? Und was gibt es noch für Informationen? Kann ich die Mietverträge sehen? Solche Informationen sind ja wichtig.
Und ist es dann wie bei eBay, so ab 1 Euro geht's los, oder?
Nee. Also nicht ab 1 Euro. Ich meine, ich versuche mich gerade zurückerinnern an meine letzte. Ich meine, es geht tatsächlich bei den Wertgrenzen los. Also du hast ja unterschiedliche Wertgrenzen in den Terminen. Im ersten Termin sind es eigentlich 70 Hundertstel sozusagen, also 70%, die erreicht werden müssten, bevor es verkauft wird, zwangsweise.
Mindestgebot, genau.
Ja. Das ist aber, also du kannst jetzt nicht immer 70% nehmen, weil das hängt ganz davon ab, was noch an Belastungen zum Beispiel drauf ist.
Mhm.
Ja, die wirken sich auch auf das Mindestgebot auf. Das ist aber zu kompliziert, um das jetzt hier darzustellen. Aber so in der Richtung, ja, da geht's los. Wenn das schon nicht erreicht wird, wird es natürlich schwierig. Im zweiten Termin geht es dann bei 50% los.
Wobei im ersten Termin, wenn der Versteigernde einverstanden ist, kannst du auch unter diese 7/10 fallen und kannst die Hälfte, also ab 5/10. Und wenn weniger als 5/10 geboten wird, dann muss das Gericht es ablehnen.
Mhm. Das ist also auch ein gewisses Risiko, ne? Also wirtschaftliches Risiko.
Ja, definitiv.
Klar. Also es war jetzt eine ganze Euro,
Zeit lang. Ja, es war eine ganze Zeit lang relativ unkritisch, weil es einfach so wenig zu kaufen gab und die Zinsen so niedrig waren und so viele Leute kaufen wollten. Jetzt ist das wieder so ein bisschen eine geänderte Situation. Also ich habe im März tatsächlich einen Termin. Ich bin gespannt.
Wo denn? Hier in Arnsburg oder wo?
Kiel ist es, glaube ich. Ja.
Naja, klar. Der ganze Immobilienmarkt hat dann natürlich auch einen Einfluss.
Absolut. Also je höher die Nachfrage auf dem normalen Markt, desto weniger Probleme bei der Versteigerung, ne?
Würdet ihr denn so sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine juristische Frage, aber dass das interessant sein könnte, als Bieter sich da mal umzuschauen, wenn man für eine Immobilie sich interessiert? Oder
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Schon, aber man in der Regel kann man die ja vorher nicht besichtigen. Ne? Das muss einem eben klar sein. Man kauft so ein kleines bisschen jedenfalls die Katze im Sack.
Ich finde, man sollte schon so ein bisschen Ahnung haben von diesem ganzen Immobilienthema und auch vielleicht darauf eingestellt sein, dass da, wenn es jetzt die Bank versteigert, dass da ein Mieter drin ist, den ich vielleicht nicht unbedingt so schnell rauskriege oder dass die Wohnung verwahrlost ist oder so. Da musst du dich halt drauf einstellen. Aber wenn du das jetzt nicht vorhast, dass du da jetzt einziehst nächsten Monat, dann kann man, finde ich, das durchaus interessant, weil die Preise sind schon erheblich abweichend von dem Verkehrswert, wenn du Glück hast.
Ja.
Spannend.
Und gerade in diesen Fällen, wo dann ein Kind noch drin wohnt, weil es nie ausgezogen ist, die räumen in der Regel zum Beispiel auch nicht, ne? Also die werden dann im Zweifel irgendwann zwangsweise vor die Tür gesetzt und dann hat man da den ganzen Kram von diesen Menschen. Damit muss man auch umgehen, auch wenn man dann vielleicht sogar irgendwelche Ansprüche hätte, die kriegt man aber nicht durchgesetzt. Also es ist schon einfach, also wahrscheinlich ist es ein bisschen günstiger, es ist aber eben auch verbunden mit einem gewissen Risiko.
Ja, Und ihr habt es gesagt, wenn da jetzt ein Mieter zum Beispiel drin ist, dann bleibt das auch erstmal so, ne?
Also, ja, du hast in der Zwangsversteigerung hast du gewisse Sonderkündigungsmöglichkeiten unter bestimmten Umständen, aber es ist jetzt nicht so, dass du erwarten kannst, dass der auszieht. Und auch da ist es natürlich so, selbst wenn du einen Anspruch hast, dass der auszieht, heißt es nur lange nicht, dass er auszieht. Also wenn er einfach drin wohnen bleibt, dann musst du ein Räumungsverfahren anstreben, das dann zwangsverstrecken. Ja. Das dauert ja alles ewig, ne? Das muss einem klar sein. Trotzdem finde ich das eigentlich, also ich fand das ganz interessant, das ganze Verfahren.
Ja.
Ja. Mhm.
Wie ist das, du hast es, glaube ich, gesagt, Mareike, wenn da noch so quasi Schulden, Grundschulden auf so einer Immobilie sind, dann hat das ja irgendwie einen Einfluss. Also kauft man die quasi mit, so gesehen?
Ja, das ist echt detailliert jetzt. Also man muss im Prinzip diese gesamte Summe, die wird irgendwie draufgeschlagen. Also wenn da jetzt eine Grundschuld von 200.000 drin ist, dann wird die erstmal draufgeschlagen. Man muss sie theoretisch mitfinanzieren. Es reduziert aber dann das, was du für das Haus bezahlst. Ja?
Ja, weil du das dann selber bedienen müsstest.
Ja, genau, weil du das selber bedienen müsstest, ganz genau. So. Spannend. Und zwar in voller Höhe. Also es kommt da nicht drauf an, wie hoch valutiert das Darlehen tatsächlich, sondern es geht rein um die Grundschuld, die ja mit einer bestimmten Höhe eingetragen ist.
Ja, wobei das Gericht ja schon abfragt.
Ja, das machen die auch, aber trotzdem
wie viel,
bei dem
wie viel die Gläubiger
das
haben
stimmt,
wollen.
Das stimmt, aber beim Gebot wird das so mit berücksichtigt.
Mhm, das stimmt.
Also du kriegst schon die Info, wie hoch valutiert das ist. Also.
Ja. Dann kann ich noch eine anspruchsvollere Frage stellen.
Die ist dann für Britta.
Wie ist es, wenn ein Nießbrauch auf dieser Immobilie eingetragen ist?
Das weiß ich nicht.
Schweigen.
Naja, also dann würde ich sagen, kommt es drauf an. Also aus welchem Recht wird versteigert? Wird aus einer Grundschuld versteigert, die im Rang vor dem Nießbrauch steht? Dann ist der Nießbrauch weg. So, dann ist die Frage, ist der noch irgendwie abzulösen mit einem gewissen Betrag? Aber der ist erstmal weg. Versteigern die Miterben und da ist ein Nießbrauch drin, müsste der Nießbrauch grundsätzlich bestehen bleiben, weil er ist ja dinglich gesichert dadurch, dass er eingetragen ist im Grundbuch.
Mhm. Würde ich auch sagen.
Vielen Dank für die Antwort, wo ich jetzt raus bin.
Ja, die Rechte im Grundbuch richten sich nach Rangfolge.
Rang, genau.
Nach Rang sozusagen. Ne? Also ganz, ganz einfach, wenn die in den gleichen Abteilungen drin sind, dann geht es nach erstens, zweitens, drittens. Und wenn sie in unterschiedlichen Abteilungen sind, geht es nach Datum. So, das heißt, wenn das Nießbrauchsrecht vor der Bank eingetragen wurde, dann bleibt das bestehen. Wenn es hinter der Bank eingetragen wurde, fällt es weg. Also jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt.
Deswegen ist es gar nicht so häufig, dass ein Nießbrauchrecht nach einer Bank eingetragen ist, weil die Bank, wenn sie finanzieren soll, natürlich im ersten Rang stehen will.
Mhm.
Ja, damit sie dann auch vollständig verwerten kann. Und deswegen muss dann meistens ein Rangrücktritt erklärt werden. Dann tauschen die, dann kommt sie mir auf das Datum an, sonst steht dann Rangrücktritt und dann
ausgetauscht. Das könnte ja ganz praktisch, das ist ja jetzt alles sehr technisch, könnte ja zum Beispiel sein, dass da irgendjemand aus der Verwandtschaft wohnen darf, ne?
Sowas
könnte es ja sein. Und dann könnte es theoretisch auch sein, dass das bestehen bleibt.
Ja.
Wilde Geschichte.
Mhm.
Wie ist es mit der Verteilung von diesem, was dann rauskommt? Also wir nehmen jetzt an, da ist dann 7/10 sind dann erlöst worden, war nur einer da. Wird das dann automatisch entsprechend der Anteile verteilt?
Also erstmal ist es so, dass der nach dem Versteigerungstermin, wenn das jetzt jemand ersteigert hat, ne, erstes, zweites, drittes, dann bist du jetzt Ersteigerer geworden. Dann, das ist eine grundbuchliche Besonderheit, wirst du mit diesem Zuschlag durch das Gericht, wirst du Eigentümer.
Mit dem Hammer.
Mit dem Hammer wirst du Eigentümer.
Mhm.
Genau. Egal, ob du schon eingetragen bist oder nicht, das geht ja noch gar nicht, dass du eingetragen bist. Das kommt erst hinterher. So, dann kriegst du 4-6 Wochen Zeit und bis zu diesem Datum musst du den Kaufpreis an das Vollstreckungsgericht zahlen. Die machen dann eine Abrechnung, stellen sozusagen ihre Kosten auf, ne, das waren die Verfahrenskosten, und dann werden die Gläubiger angeschrieben, wie viel sie haben wollen von dem Versteigerungserlös, und den Rest kriegt der Eigentümer. Wenn es jetzt mehrere Eigentümer sind, geht es hier zur Hälfte. Es sei denn, also eigentlich müssen die übereinstimmende Willenserklärung abgeben. Ne? Das heißt, du musst sagen, ich bin damit einverstanden, dass wir halb aufteilen.
Das ist nämlich in den Erbsachen dann wieder die Schwierigkeit, weil die sich natürlich in der Regel nicht einig sind. So, und dann gibt es keine übereinstimmende Erklärung und dann liegt der Veräußerungserlös erstmal beim Gericht. Und die müssen erstmal miteinander verhandeln, gegebenenfalls sich wechselseitig verklagen. Also insofern.
Aber wieso ist es so kompliziert? Also wenn das zwei Geschwister sind, 50-50.
Ja, weil der eine hat zum Beispiel die Mutter gepflegt und nur deswegen ist das Haus noch da und deswegen hat er Ausgleichsansprüche.
Hm. Oder er sagt einfach, nö, grüßen nicht. Verklag mich
oder
doch.
So. Verklag mich
oder so, genau.
Ja. Und dann kannst du schön klagen auf Freigabe des heftigen Erlöses.
Ah, okay.
Es ist alles nicht so spaßig. Also deswegen Erbengemeinschaften sind nicht gut. Wirklich nicht gut.
Du willst ja im Prinzip sagen, was man braucht, ist ein solides, gut durchdachtes Testament.
Ja, ja, besser ist es.
Damit sowas gar nicht erst entsteht.
Ja, ist doch so.
Ja, klar.
Also gar nicht Immobilien zum Beispiel an mehr als ein Kind irgendwie vererben.
Wenn es, ja, wenn es geht nicht. Oder aber dann so, dass, also es gibt ganz viele Situationen, in denen die Eltern sagen, also ich weiß ganz genau, meine Kinder, die wollen das nicht haben, da wohnt auch keiner, die werden das verkaufen, das ist dann auch für mich in Ordnung. Ansonsten Testamentsvollstrecker, ne? Wenn die sich nicht einigen können, wer Erbe wird und sich nicht einigen können, wer irgendwie diese Immobilie übernimmt, dann gibt es einen Testamentsvollstrecker mit einer Anweisung und dann ist auch gut. Mhm.
Aber du hast es ja nicht nur bei Erbengemeinschaften, du hast es ja auch zum Beispiel bei einer GbR, die sich nicht einigen kann, die vielleicht mal zusammen ein Grundstück gekauft hat in der Hoffnung, irgendwie große Immobilien-GbR zu werden. Mhm. Oder auch im Scheidungsfall. Ja, ein Ehegatte will verkaufen und der andere nicht. Dann hast du genau das gleiche Problem. Ja.
Wobei das dann wieder ein Fall sein könnte, wo man dann mit selber mitsteigert vielleicht.
Ja,
wenn,
wenn
man es kann. Wenn
man
es
kann, genau, ja.
Muss man irgendwie schaffen, dass die anderen irgendwie den Termin verpassen. Vielleicht.
Das machst du genau wie?
Weiß ich auch noch nicht. Was.
Okay, verstehe.
Falschen Raum sagen, oder? Ja, spannende Sache. Hätte ich nur noch eigentlich die Frage, was kostet so ein Verfahren? Wahrscheinlich auch relativ viel. Ne? Das klingt irgendwie so komplex.
Kommt auf den Wert an. Also es hängt ja am Wert der Immobilie. Mhm. Aber also 5.000 Euro aufwärts, würde ich sagen.
Ja, aber wieder abhängig vom Wert der Immobilie und dann danach gestaffelt. Ja.
Genau.
Gut. Kommen wir, kommen wir noch zu einer Schätzfrage, oder nicht?
Ja, unbedingt.
Was ist die heutige Schätzfrage?
Wie viele Zwangsversteigerungsverfahren gibt es?
Ja, ist viel zu naheliegend.
Na?
Ich muss wieder anknüpfen an den Anfang, an die Schulden.
Mhm. Wie viele Kleinkinder machen Schulden, um Wohnschiffe zu kaufen?
Ja,
aber,
genau.
Ja.
Und zwar ist die heutige Schätzfrage, wie hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland? Und zwar sprechen wir nicht über private Schulden, sondern, wir werden ein bisschen politisch, die öffentlichen Schulden. Wir alle wissen, Deutschland und der Bund, die Kommunen, alle sind sie verschuldet. Und wir sprechen über Schulden, Bremsen und alles solche Dinge. Und die Frage ist, umgerechnet diesen ganzen Schuldenberg pro Deutschen.
Keine Ahnung.
Wie viel ist das?
Aber ich muss mal ganz kurz einhaken. Wusstet ihr, dass es ein Spendenkonto gibt von der Bundesregierung, was nur dazu dient, die Schulden abzubauen? Also wenn jetzt, wenn jetzt jeder seinen Anteil der Pro-Kopf-Verschuldung abbezahlen würde.
Ja.
Dann hätte Deutschland keine Schulden mehr. Gibt's wirklich.
Aber ich glaube nicht, dass der nur so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in einer Höhe liegt, bei dem jeder einfach sagen würde, ja, na klar, kein Problem.
Wahrscheinlich nicht. Aber letztes Jahr sind
da irgendwie,
dann
nachher in der Beschreibung dieser Folge einfach mit.
Ja, genau. Über 100.000 oder so eingegangen.
Über 100.000?
Wahnsinn, ne? Ja, aber überleg doch mal, wer spendet denn? Das ist egal. Also,
ja, wir können ja das anregen. Ich kann das machen in der Testamentsberatung.
Bitte.
Kann ich den Leuten sagen, wenn die noch irgendwie einen gemeinnützigen Verein einsetzen wollen?
Genau.
Kann ich sagen, nehmen Sie doch die Bundesrepublik. Ja, spannend.
Ja, wie groß ist das eigene Ticket? Was glaubt ihr?
Dazu brauche ich aber jetzt einen Taschenrechner.
Ich habe wirklich überhaupt keine
Ahnung.
Er wird
dir nicht helfen. Glaube ich nicht. Was willst du ausrechnen?
Kennst du das Gesamtschuldenvolumen der Bundesrepublik?
Nee.
Ich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal eine Vorstellung. Ist wahrscheinlich ein bisschen peinlich, aber.
Das ist auch so abstrakt. Aber ich fand es irgendwie interessant.
Also 82 Millionen sind wir, ne?
84 mittlerweile.
84?
Habe ich neulich gehört. Mhm.
Es werden immer mehr.
84 Millionen.
Und sie werden immer älter. Was ist anders?
Was guckst du mich dabei so an?
Zufall.
Bei mir hört das ehrlich gesagt bei den Millionen. Wenn ich 84 Millionen habe, dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr, wann sind es jetzt Billionen und Milliarden und dann komme ich mit den Nullen nicht mehr zurecht.
Erst kommen die Milliarden und dann kommen, und dann kommen die Trillionen.
Ja.
Und im Englischen ist alles noch anders. Und dann weiß man
genau.
Gar nichts mehr.
Ja, genau. Oh, ja, die Billions sind ja viel früher, ne?
Ja, die sind Milliarden.
Ja, genau.
Aber ihr drückt euch
also
vor.
Pass auf, ich sage, ich habe wirklich keine Ahnung, ich sage 100.000 Euro.
Die eingegangen sind auch auf dem Konto, ja.
Dann hat einer bezahlt, das ist
super. Aber wie wär dann die Gesamtverschuldung?
Das weiß ich nicht, es macht aber auch nichts.
Dafür bräuchte man jetzt wieder einen
Ich habe doch gesagt, ich komme mit den Nullen nicht zurecht.
Boah.
Und Jan will ja auch nicht die Gesamtverschuldung, sondern den Pro-Kopf.
Nein, aber du musst ja die Gesamtverschuldung, wenn du sie dann wüsstest. Ich würde mal schätzen, das sind, weiß ich nicht, 33 Milliarden oder so.
Pro Kopf?
Nein, natürlich nicht pro Kopf.
Also, okay.
Und dann geteilte 84 Millionen.
Kannst du das im Kopf rechnen?
Nee, keine Chance. Weiß ich nicht.
100.000?
Okay, ich sag 87.000.
Na, hast du gewonnen.
Na, siehst du, Mike.
Alles wieder im Lot hier.
Ja, alles nichts Neues.
Aber ihr seid trotzdem zu hoch, tatsächlich. 28.100.
Also, ich war erst bei 10.000. Dann habe ich gedacht, nee, hängen wir eine Null ran.
Ja, das Gesamtvolumen sind 2.368 Milliarden.
Krass.
Ja.
2.000 Milliarden? Hast du gerade
gesagt, die bitte? Ja, ja. Das Statistische Bundesamt gibt es so an. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist.
Du hast gesagt 2.000 Milliarden?
Ja.
Das ist ja voll krass.
Ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall mein Testament ändern, nehmen Vermächtnis auf zugunsten der Bundesrepublik in der Höhe.
28.000 könnten nochmal dann
28,
nehmen.
Okay, für mich und dann nochmal 28 für meinen Mann und dann.
Naja.
Ja.
Ist doch gut, ne?
Damit hast du dann deinen Soll erfüllt, finde ich auch. Aber Absolut. Du musst dann zusehen, dass es auf das Konto kommt.
Machst du das dann auch, oder?
Ja. Das geht alles dann auf das Spendenkonto.
Wie gesagt, IBAN geben wir dann an in der Folgenbeschreibung.
Ja, unbedingt. Ja,
also Mareike muss noch eine Werbebotschaft loswerden.
Ja, ich muss unbedingt noch eine Werbebotschaft loswerden, weil wenn wir heute komisch klingen, liegt das daran, dass wir gerade gefilmt werden und das irgendwie für uns noch ganz seltsam ist. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, euch uns auch mal anzuschauen. Auf YouTube. Wo sind wir noch?
TikTok.
Ja, wir wollen schon immer auf TikTok sein übrigens. Großer Traum. Genau, also wer Lust hat und sagt uns, wie ihr es findet.
Oder lieber nicht.
Oder lieber nicht. Also nur, wenn ihr es gut findet. Das
Positives
ist klar,
Feedback
oder?
Ist gerne
Positives
gesehen.
Positives Feedback ist willkommen, genau.
Danke euch.
Tschüss.
Ja, danke dir.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.